wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir ein sehr spannendes Thema besprechen. Jetzt ist es raus. Aus dem deutschen World Tour Team Bora Hansgrohe wird Red Bull Bora Hansgrohe. Daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ich nehme an, der Teamchef hat es längst verinnerlicht. Herzlich willkommen im Tourfunk, Ralf Denk.
Hallo und herzlich Grüße.
Ja, diesmal live im Studio beim NDR in Hamburg, genau wie mein lieber Kollege Holger Gersker.
Hallo.
Und ich bin Moritz Kasserlet. Schön, dass ihr alle dabei seid.
Und hier kommen wir eben schnell ein Hinweis. Wir haben diese Folge schon vor ein paar Tagen aufgenommen und können nicht auf so ganz aktuelle Ereignisse eingehen. Also wir können nicht über den Radklassiker in Frankfurt sprechen, nicht über Emanuel Buchmann, der nicht zum Giro darf und deswegen stinksauer ist, und auch nicht über das Karriereende von Rick Zabel. Aber dafür sehr ausführlich über den Einstieg von Red Bull. Viel Spaß.
Schön, dass Sie da sind, Herr Denk. Wir wollen mit Ihnen besprechen, was sich, mal abgesehen vom Namen, noch alles ändert, was das für den Radsport, vor allem für den deutschen Radsport bedeuten wird oder bedeuten könnte und wie dieser Deal eigentlich zustande kam. Es war so rund um den Jahreswechsel, da ploppte auf, plötzlich Red Bull will 51% ihres Teams übernehmen. Nehmen wir uns mal mit in die Entstehungsgeschichte. Wie kam das alles?
In die Entstehungsgeschichte, da muss man ja 4-5 Jahre zurückgehen. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, aber ich habe vor 4-5 Jahren mal den Herrn Matuschitz, den dortmaligen Red Bull-Chef, einen Brief geschrieben. Handschriftlich.
Mit Hand und Füller.
So ja, oder? Also Füller nicht, Kugelschreiber, Füller habe ich keinen. Und habe da mal draufgeschrieben, so, ob sie nicht Interesse haben, in Fuschl auch mal über Profi-Radsport nachzudenken. Sie hatten sich ja dort schon engagiert im Mountainbike und in anderen Sportarten und war Profi-Radsport wurde immer ausgeklammert, Profi-Straßenradsport. Ja, und dann gab es innerhalb von 3 Tagen eine Antwort.
Von ihm persönlich?
Nein, von seiner Sportmarketingabteilung. Und sie wollen mir mitteilen, es wird nichts Großes werden, aber sie würden sich dennoch mit mir mal treffen und mal so generell drüber sprechen. Aber sie haben ja gleich abmoderiert, es wird jetzt kein großes Sponsoring werden, sondern vielleicht können wir mal über ein Product Placement sprechen oder Ausstattung der Fahrer mit der Ware oder mit der Dose. Und genau, und dann bin ich da hingefahren nach Fuschl und dann war ich da schon beeindruckt. War das erste Mal dann da in der Zentrale.
Ist auch nicht weit von Ihnen, ne? Oder?
Nee, es ist 45 Minuten. Ja. Und waren auch sehr nette Leute. Und man hat sich da auf Augenhöhe ausgetauscht. Und dann hat man sich auch wieder verabschiedet. Und so die Hausaufgaben waren, überleg doch mal, wie wir auf kleiner Flamme irgendwas gemeinsam machen können. Und kleiner Flamme... habe ich mir zuerst mal über nachdenken müssen und es ist Zeit vergangen und wieder ein Gespräch und hier und da. Und ja, kleiner Flamme war zum Beispiel, dass wir gemeinsam ein Scouting-Projekt entwickelt haben. Globales Scouting-Projekt für Jugendliche 15, 16 Jahre. Die können sich bewähren auf der Online-Plattform Zwift. Das ganze Projekt heißt Red Bull Junior Brothers. Und da kann man Plätze ergattern für unser eigenes U19-Team. Mhm. Da muss man einen Scouting-Prozess durchlaufen, auch mit einem kleinen Trainingslager dann an der Firmenzentrale, mit einem Medizincheck bei Red Bull im APC, also Athlete Performance Center. Und das war so der erste Touching Point mit Red Bull. Neben der Geschichte Anton Palzer.
Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt 4 Jahre her.
Ja, drei, vier Jahre. Dann gab es auch noch die Geschichte mit Anton Palzer, die Transformation vom Skibergsteiger zum Radprofi. Anton Palzer war Red Bull-Athlet oder ist immer noch Red Bull-Athlet in der Disziplin Skibergsteigen. Und er hat sich ja dann da reingefuchst und wir haben ihn entwickelt zum Radprofi, ist heute noch Teil der Mannschaft. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit Red Bull. Und ich muss sagen, Wir haben da gut mit denen zusammengearbeitet, auf Augenhöhe. Und natürlich haben wir vom Team Bora Hansgrohe schon gemerkt, okay, da ist ein großes Verständnis für Sportmarketing da. Und ja, das waren so die ersten Anfänge.
Okay, das waren die Anfänge. Dann sind Sie wahrscheinlich irgendwie in Kontakt geblieben oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Man hat ja die Projekte vorangetrieben. Anton Palzer, wie erwähnt, ist ja immer noch Teil der Mannschaft und damit hatten wir auch die letzten Jahre noch immer wieder Kontakt. Die Red Bull Junior Brothers laufen auch noch, ist auch ein aktuelles Projekt. Und natürlich habe ich auch den großen Radsport verfolgt. Wir waren ja nicht ganz unerfolgreich als Team. Wir haben 22 den Giro Italia gewonnen, wir haben 18 Paris-Roubaix gewonnen, 17 die Radweltmeisterschaft gewonnen. Wir hatten ja schon große Siege. Mir fehlte aber der Tour de France-Sieg, die beste Platzierung bis dato, Emanuel Buchmann, Platz 4. Und besser war man noch nicht bei der Tour de France. Und es gab Veränderungen im Radsport. In den Jahren 18 und 19 waren wir Top 3 der Weltrangliste. Aber so in dieser Phase entstanden auch neue Teams aus Arabien mit arabischem Geld. Da entstand das Team Bahrain, es entstand das Team UAE. Das Team Jaguar Ula hat einen neuen Sponsor mit Saudi-Arabien an Land gezogen. Und wenn man sich mal so die Historie anschaut der letzten Jahre, die Teams haben immer mehr Geld eingenommen oder die Budgets sind immer mehr gestiegen. Und wir, ausgestattet mit top-seriösen Mittelständlern aus Deutschland, sowohl Bora als auch Hansgrohe, ja, irgendwie haben die viel investiert, sind ans Limit gegangen, aber trotzdem haben wir gemerkt, okay, von einem finanziell ausgestatteten Top-Team, wie wir vielleicht 17 und 18 waren, sind wir ins Mittelfeld, ins budgetäre Mittelfeld abgerutscht. Mhm. Und für mich als Inhaber und Manager der Mannschaft hat sich natürlich dann die Frage gestellt, was nun? Wir haben während der Tour de France vor 2 Jahren auch mit arabischen Investoren gesprochen. Muss ich ganz klar sagen, heute hat sich nicht gut angefühlt für uns.
Inwiefern?
Kommt einer, will da was abkaufen, kennst du nicht, wie ticken die, was ist das für Mentalität und so weiter. Sehr von oben herab auch, muss man sagen. Aber wie gesagt, es hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe für mich gesagt, das machen wir nicht. Und natürlich haben wir ja schon gemerkt, dass wir immer weiter abrutschen budgetär, dass wir auch vielleicht dann dadurch sportlich abrutschen. Wir haben alle Kräfte nochmal gebündelt. 2022 haben den Giro Italia gewonnen. Aber trotzdem haben wir so gemerkt, so, der Toursieg wird mit dem, was wir jetzt an Budget haben, extrem schwierig. Mhm. Ja, und dann war die bestehenden kleinen Partnerschaften mit Red Bull. Die gab es ja. Und natürlich war es auch legitim von meiner Seite, dass ich dann irgendwann mal Red Bull gefragt habe, hey, können wir nicht über was Größeres sprechen? Und das war schon die Zeit, als Herr Matoschitz gestorben ist, als Oliver Winzlaff neuer CEO wurde. Und Oliver Winzlaff mit seinem Team war dann eben bei der letztjährigen Tour de France selbst vor Ort, haben sich dann Bild gemacht. Und ich glaube, schon sagen zu können, sie waren sehr beeindruckt von der Tour de France. Wie groß ist das Ereignis wirklich? Es ist ja das jährlich größte wiederkehrende Sportereignis. Also nur die Fußballweltmeisterschaft und die Olympiade sind medial größer, aber die finden nicht alle Jahre statt. Und es ist auch Weltkulturerbe. Und das war, glaube ich, schon für das Team von Red Bull beeindruckend. Und nach der Tour de France sind dann eben auch die ganzen Gespräche intensiviert worden.
War das dann gleich Ihr Vorschlag, sich auf dieses Konstrukt einzulassen? Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, Red Bull als normal, in Anteil für einen normalen Sponsor ohne Beteiligung an Bord zu holen. Oder wollten Sie unbedingt, dass es so läuft?
Ich habe sehr wenig Vorschläge auf den Tisch gebracht, weil ich war in dem Ganzen sehr defensiv. Weil erstens hatten wir ja mit Boron Hansgrohe ein gefestigtes, eingeführtes Sponsorenkonstrukt, wo vielleicht nicht Benchmark war aus budgetärer Sicht, aber trotzdem sehr, sehr vertrauensvoll. Und auf der anderen Seite habe ich Red Bull schon mal kommen lassen. Und da hat man mir dann aber dann schon klar erklärt, es gibt die klassischen Individualsponsorings, wie Leichtathleten, wie Fußballer, auch Fußballer, aber wie Skisportler.
Extremsportler, zum Beispiel, ja,
Extremsportler und so weiter.
Auch einige Radsportler und Radsportlerinnen, Chloe Deigert, ja, zum Beispiel auch. Und im Wort von A, Tom Pidcock.
Und dann gibt es die sogenannten Copyright Projects. Das sind Sportentities, die Red Bull zumindest zur Mehrheit gehören. Und da gehören jetzt die 4 Fußballclubs auf der Welt dazu. Da gehören die 2 Formel-1-Teams dazu. Da gehören die 2 Eishockey-Teams dazu. Und da gehört auch das Americans Cup Sailing-Team dazu. Und da wird auch in naher Zukunft dann eben das Radsportteam dazu gehören. Und die Copyright Projects sind in der Mehrheit von Red Bull geowned. Und da wollen sie die Kontrolle. Und es ist eine Größenordnung, wo jetzt bei uns Red Bull mitmacht, wo es nur über solche sogenannten Copyright Projects geht. Und war aber auch für mich vollkommen okay, weil für mich war es jetzt nicht wichtig, dass ich Anteile verkaufe, dass ich Geld damit generiere, sondern für mich war es das Wichtigste, dass wir finanziell und budgetär in Zukunft ein Top-Rennstall sind. Das ist das, was mich angetrieben hat. Und was auch noch sehr wichtig war für mich, dass die bestehenden Partner, vor allem Bora und Hansgrohe, die wo mich seit 2017 begleitet haben auf diesen Weg, dass die mitmachen dürfen. Dass Red Bull nicht sagt, die müssen jetzt weg oder die müssen raus, sondern Red Bull war da sehr zurückhaltend auch und haben gesagt, die nehmen wir mit. Und vielleicht können die sogar von unserer Marketingmaschinerie profitieren. Und aktuell tauschen die sich sehr, sehr viel aus und ich bin sehr froh. Und es wäre wahrscheinlich für mich auch ein Dealbreaker gewesen, wenn Bora oder Hansgrohe nicht mehr mitmachen hätte dürfen. Weil ich bin zu den beiden Unternehmen super, super dankbar.
Ja, das ist ja auch sehr ungewöhnlich im Radsport heutzutage. Die sind ja wirklich seit Beginn an ihrer World Tour Time fast dabei, ne?
Genau, also wie gesagt, die sind zu uns Ende 16 ist Hansgrohe gekommen, Ende 16. Und Bora, das weiß keiner mehr. Bora ist seit 2012 Partner des Teams mit einem kleinen Branding am Ärmel. Im Jahr 2012 hat alles damit angefangen. Also Bora ist schon sehr, sehr lange, weit mehr wie 10 Jahre bei uns dabei und ganz vertrauensvoll, ganz respektvoll. Und für mich wäre das wirklich ein Dealbreaker gewesen, wenn Red Bull gesagt hat, wir wollen nur noch den Bullen da drauf haben und Bora muss weg und Hansgrohe muss weg. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir so weiter wie bisher. Mhm.
Welches Potenzial sieht denn Red Bull im Radsport?
Ich glaube, zweierlei sehen die. Die sehen einmal, okay, da ist ein Team, das hat schon einiges gewonnen, aber eben noch nicht alles gewonnen. Und das triggert Red Bull, dass Sie, wenn Sie bei uns reinschauen und wir haben Ihnen schon einen breiten Einblick gewährt, wie wir arbeiten, dass da Potenzial da ist. Und mit Ihrer Expertise, und das viele wissen, dass Red Bull eine Marketing-Expertise hat, aber Sie haben auch eine sportwissenschaftliche Expertise, die ist exklusiv da für Ihre Teams und für Ihre Athleten. Und das ist, glaube ich, höchster Standard, was man sich aktuell vorstellen kann. In der Sportwissenschaft und auch hier haben sie gesehen, okay, hier können wir noch Expertise einbringen, dass wir besser werden. Und das, glaube ich, ist schon ein Ansatz, wo Red Bull verfolgt, dass die Organisation von Denk Pro Cycling, die Betreibergesellschaft oder der Betreibergesellschaft des aktuellen Teams, strukturell noch besser aufgestellt werden kann, dass wir besser werden. Und warum war man nicht so gut strukturell aufgestellt? Ja, weil wir halt mit limitierten budgetären Mitteln haben arbeiten müssen. Und jetzt mit dem Investment von Red Bull wird es wahrscheinlich schon das eine oder andere, was jetzt performance-orientiert ist, durchgewunken, was man vielleicht in der Vergangenheit nicht durchwinken haben können.
Aus finanziellen Gründen.
Richtig.
Was zum Beispiel?
Aerodynamiktests. Mhm. Da sehen wir jetzt auch Synergien, vielleicht zur Formel 1. Da gibt es einen Windkanal bei Red Bull und sämtliche Produkte. Da reden wir jetzt nicht nur über das Fahrrad, da reden wir über die Bekleidung, da reden wir über den Helm, da reden wir über die Schuhe. Kann man aerodynamisch optimieren. Und die Sitzpositionen. Da wird sicherlich auch Red Bull ein Teil davon sein. Ja? Zum Beispiel, dass wir das schnellste Trikot entwickeln. Ja? Also Fahrräder, glaube ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt mit der Marke Specialized. Aber dass wir unsere Trikots weiterentwickeln, dass wir unsere Helme vielleicht weiterentwickeln und dass wir einen Gegenpol aufbauen zu unserem bestehenden Material. Partnern, weil die entwickeln auch und wenn zwei sich pushen, dann kommt meistens mehr raus. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel.
Man hört das ja mal wieder so als Begründung dafür, warum Jumbo-Visma oder jetzt Visma-Lisebike so gut ist seit Jahren, weil die eben offensichtlich auch wissenschaftlich alles ausreizen. Also das ist, was Sie sich da auch abgucken können, wollen vielleicht?
Da können wir sicher viel lernen. Wir wollen aber nicht kopieren, sondern wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und aber die haben natürlich gibt dem Team der Erfolg recht und die haben sicherlich viel richtig gemacht in der Vergangenheit, hatten natürlich auch vor allem mit Jumbo einen großen Gönner für das Team, finanziell ziemlich hoch angesiedelt und wir werden das sicherlich genau analysieren, was haben die gemacht, was haben wir noch nicht gemacht. Aber wir werden auch Out-of-the-Box-Ideen sicherlich durchdiskutieren, wo es vielleicht überhaupt noch nicht gegeben hat im Radsport.
Mhm. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie es geschafft haben, Oliver Minzlaff zur Tour zu holen, so dass es keiner mitkriegt. Also dass das offensichtlich ein geheimes Treffen war mit Ihnen und er trotzdem so viele Einblicke hatte, dass er danach dachte, okay, wow, das ist so fett, da müssen wir rein.
Ich bin ja primär ein öffentlichkeitsscheuer Mensch und ich habe nur an meine Seite lassen. So haben wir das geschafft.
Also Sie haben sich im Hotel wahrscheinlich irgendwo getroffen. Dann.
Wir haben den ganzen Tag an der Etappe, das war die Etappe durch das Massif Central in Clermont-Ferrand, und wir haben den nicht bewusst versteckt, sondern wir haben uns einfach die Etappe aus gewissen Perspektiven angeschaut.
Okay, hast du es mitbekommen? Was ich
dachte, ja. Also irgendwas klickt bei mir im Hinterkopf,
ja, ich bin auch,
dass irgendeiner gesagt hat, Oliver Minzlaff sei da. Also an die Etappe kann ich mich erinnern, es war sehr heiß, vielleicht hatten wir auch andere Sorgen.
Sehr heiß, ja. Aber warum, also Sie sind auf Red Bull zugegangen, warum sucht sich Red Bull Ihr Team aus? Hätte ja auch sagen können, wir investieren in eins, was schon jetzt mit das Beste ist und steigen davon ein.
Mal prima, müssen Sie da Oliver Minzlaff fragen. Ich kann nur mutmaßen, dass bei uns Potenzial ist. Und ich behaupte mittlerweile so gut Red Bull zu kennen, dass sie eher in ein Team investieren, wo noch Entwicklungspotenzial ist. Das haben sie ja im Fußball gemacht. Das haben sie in der Formel 1 mit dem Kauf des Jaguar-Teams so gemacht und haben nicht gleich immer von oben das Beste eingekauft. Bei Visma Lisebike war sicherlich auch ein Sponsorenpaket frei. Ich bin froh, dass das bei uns gemacht haben und nicht dort. Vielleicht auch die Nähe, vielleicht auch in den Verhandlungen mit den Salzburgern der Dialekt.
den Oliver Minzlaff aber nicht spricht.
Den spricht er nicht. Aber sein Team da dort, das sind schon auch viele Österreich und wir haben unsere Büros auch in Österreich, also an der Grenze zu Bayern und
Ist das dialektmäßig ähnlich?
Sehr ähnlich.
Ja, okay. Aber Sie reden jetzt Hochdeutsch, ne? Oder wie würden Sie normal reden?
Ich würde jetzt sagen, hier gepflegtes Bayerisch.
Okay. Ja, man hört schon, dass Sie aus Bayern kommen. Ja. Das wollte ich aber nicht sagen, aber wahrscheinlich könnten Sie ganz anders sprechen, ne? Sind Sie jetzt wieder finanziell auch ein Top-Team dann dadurch?
Ich würde sagen schon. Natürlich liegt dann auch die Messlatte dementsprechend hoch. Aber ich muss auch die Erwartungshaltung bremsen, dass wir jetzt mit dem frischen neuen Geld aktuelle Top-Fahrer aus ihren Verträgen rauskaufen. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz wird sein, im besten Fall, wir finden die berühmte Nadel im Heuhaufen in den nächsten Jahren und entwickeln die zum Top-Fahrer, zum ikonischen Fahrer. Das wäre eigentlich klassisch der Weg. Das, was wir jetzt mit Primož Roglič gemacht haben, das ist eigentlich nicht der klassische Red Bull-Weg. Mhm. Und das war auch noch gerade so in der Entstehungsphase und das war auch noch mit dem Ersparten, was wir die letzten Jahre so am Konto hatten, dass wir den Transfer ermöglichen konnten. Und Primož hat auch erst sehr spät in der Saison geäußert, er will weg vom Jumbo-Visma-Team, er will sich ein neues Team suchen und für uns hat das gut gepasst. Aber das ist eigentlich ein Beispiel, wie es wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht mehr so oft, in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sehen sein wird bei uns, weil wir wollen in die Jugend investieren, wir wollen breiter unserem Scouting aufstellen, wir haben die weltbeste U19 schon, das ist ein gutes Asset, was wir aktuell haben, wir haben keine U23, wir wollen also speziell in den Nachwuchs uns viel, viel breiter und professioneller aufstellen und versuchen dann eben die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden und gehen jetzt sicher nicht her und machen dem Jonas Vingegaard ein Angebot.
Ja, aber das ist natürlich im Zweifel auch die Sorge vieler junger Fahrer gewesen, jetzt vielleicht nicht mehr, dass sie gesagt haben oder gedacht haben, okay, jetzt kommt hier der große Geldhahn, der aufgedreht wird. Was wird dann aus mir? Also es könnte ja auch ein Weg sein, aber sie haben ja den typischen Red Bull-Weg im Sport schon skizziert, dass eben eigentlich eher andersrum gedacht wird, wir versuchen auf die jungen Leute zu setzen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig und da kann ich ja ein Beispiel nennen. Zum Beispiel heute in der Formel 1, da gibt es 20 Cockpits und 12 werden belegt aktuell von ehemaligen Red Bull-Fahrern, die wo ihr Nachwuchs oder ihr Development-Programm bei Red Bull durchlaufen haben. Und da sind sie mächtig stolz. Oder in der Eishockey-Akademie, da ist eine große Tafel und da sind viele Spieler drauf, die wo jetzt alle in der NHL spielen. Mhm. Das ist auch was, wo sie mega stolz sind. Und vielleicht hängt auch mal in einer Radsportakademie irgendwann mal Toursieger, die wo bei uns sage ich einmal, das Radfahren gelernt haben. Und das ist so der Red Bull-Ansatz. Und deswegen sind wir auch nicht unter Zeitdruck. Uns ist aber auch bewusst, das ist der deutlich steinigere Weg, als wie jetzt mit Geld den Pogacar aus dem Vertrag zu kaufen und so weiter. Das wäre relativ einfach, aber das streben wir nicht an.
Also um das mal zusammenzufassen, Red Bull kam jetzt nicht und hat gesagt, wir investieren so und so viel Geld. Und dafür müsst ihr aber auch in 2 Jahren die Tour gewonnen haben.
Nee, überhaupt nicht. Also ich möchte mal behaupten, wenn ich in 2 Jahren nicht die Tour gewonnen habe, bin ich immer noch da. Wir wollen die Tour gewinnen, wir wollen aber nicht nur die Tour gewinnen, wir wollen auch die attraktivste Marke im Radsport werden. Da spielt Definition Erfolg natürlich eine große Rolle, aber nicht die alles übergeordnete Rolle, sondern wir wollen auch Geschichten erzählen, wir wollen aber auch für die Jugend einen gewissen Sex-Appeal haben. Wir erhoffen uns natürlich auch, wenn wir sexy genug sind, dass auch wir Unterschriften von Talenten eher bekommen wie unsere Mitbewerber. Und wir müssen da ein klares Strategiepapier entwickeln, was wir wollen und wie wir da herangehen wollen. Aber das ist noch alles am Entstehen und es ist noch ganz, ganz viel Arbeit die nächsten Wochen und Monate. Aber so ist mal ganz grob umschrieben, unser sportlicher Fahrplan.
Wenn wir das nochmal so zusammenfassen von Fahrern wie Emil Herzog, der Juniorenweltmeister voriges Jahr und sicherlich von seiner Veranlagung nicht der künftige Tour de France-Sieger sein wird, sondern vielleicht ein Paris-Roubaix-Sieger, wenn alles gut läuft, der muss sich keine Gedanken machen.
Emil muss sich in dem Fall keine Gedanken machen, weil ich habe gesagt, wir wollen die attraktivste Marke im Radsport werden und da gehören auch Erfolge bei den Klassikern oder auch in der Disziplin Sprint dazu. Emil muss nur schauen, das gilt für jeden Fahrer aktuell im Kader, dass sie maximal alles investieren in ihre Karriere. Also wir brauchen schon Typen, und da soll sich jetzt Emil nicht angesprochen fühlen, das meine ich allgemein. Wir brauchen Typen, die wo lieben, was sie tun. Und für alle anderen ist bei Red Bull Bora Hansgrohe in Zukunft kein Platz mehr. Wir können keine Geschenke mehr verteilen, das ist klar. Wir wollen auf jeder Position, und wir haben viele Positionen, wir dürfen 30 Rennfahrer nehmen, auf jeder Position den Besten haben. Oder zumindest der, wo das Potenzial hat, irgendwann mal der Beste zu werden. Und das ist schon auch wahrscheinlich ein harter Eingriff in den Kader in den nächsten Jahren. Aber das ist schon einfach unser Weg und unser Ansatz.
Ist das ein Paradigmenwechsel?
Das kann schon sein, dass da eine Runderneuerung im Kader stattfinden wird. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Es haben viele Rennfahrer auch noch bestehende Verträge, die wo man natürlich respektieren. Aber primär wird da schon ein Prozess in Gang gesetzt jetzt.
Also ich habe Sie schon richtig verstanden. Sie haben jetzt nicht bei allen Fahrern bei Ihnen das Gefühl, dass Sie mit voller Leidenschaft dabei sind?
Leidenschaft ist das eine, Talent ist das andere, und man braucht beides. Ja, man braucht beides. Ich will jetzt nicht sagen, meine Rennfahrer sind nicht mit Leidenschaft dabei, aber unser Sport ist so anstrengend und es gilt ja schon so ein bisschen die Königsdisziplin in den Ausdauersportarten, der Profiradsport. Und man muss enorme Entbehrungen in Kauf nehmen als Athlet. Und das ist schon schwer für die jungen Rennfahrer, das 360 Tage zu leben. Aber wir haben lieber in Zukunft, da mache ich auch keinen Hehl draus, Leute im Team, die wo sich nicht quälen müssen, wie ein Asket und wie ein Berufsfahrer 360 Tage zu leben.
Um auf Emil Herzog zurückzukommen, das auch nochmal zu sagen, Sie wollen dann künftig Fahrer wie ihn beispielsweise, der ja mehr oder minder aus dem Auto aus Eder hervorgegangen ist, dann ein Jahr U23 weg war, komplett weg war. Das wollen Sie selber in die Hand nehmen, also ein eigenes U23-Team. Das Jahr ist ihm ja auch nicht gut bekommen, er war mehr krank als gesund gefühlt. Das soll künftig so eine durchgehende Entwicklung sein von Team zu Team?
Ja, weil wir investieren ja schon seit 2007 in unsere eigene U19. Das ist unsere Herzensangelegenheit. Und das bleibt auch Bestandteil des neuen Projekts. Aber nicht jeder, der aus der U19 rauskommt, ist ready für den Berufsradsport. Hm. Und mit der Klasse U23 gibt es dann auch, sage ich mal, was zwischendrin, wo wir Rennfahrer parken können. Und wir haben aktuell Kooperationen mit dem deutschen Team Lotto Kernhaus. Und auch mit dem österreichischen Team KTM Tirol, aber es sind halt nicht unsere eigenen Projekte. Und wir wollen da die Hoheit der Projekte haben und deswegen wollen wir eben in unsere eigene U23 investieren in Zukunft.
Dann um auch immer ein Thema abzuräumen, weil wir jetzt haben wir U19, U23 erwähnt, Profiteam, Frauenteam. Fragezeichen?
Ja, respektabel, was die Mädels erreicht haben, wie sich der Sport entwickelt hat. Und wir schauen da auch sehr, sehr genau hin. Ich will aber jetzt nicht zu euphorisch sein, dass wir 25 oder 26 eine Damenmannschaft haben. Aber wir haben es auch auf dem Zettel. Und wenn die Zeit reif ist, wenn man zuerst mal die Integration von Red Bull im Herrenteam vollzogen haben, dann kann es durchaus auch sein, dass wir uns mit dem Damenradsport befassen.
War das schon mal Thema, auch bei den Gesprächen?
Immer wieder, auch bei Bora und Hansgrohe. Man schaut schon genau hin, wie sich der Sport entwickelt, wie er wächst. Wer wächst auch zuerst? Wachsen die Rennfahrerinnen? Wachsen die Teams? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Henne oder Ei und Zuschauer und so weiter. Wir beobachten das sehr intensiv und ich freue mich für die Mädels, dass sie so einen großen Zulauf haben mittlerweile.
Okay. Denn wenn man sich das jetzt nochmal zu den Jungs, Männern zurück anschaut, auch den Weg im Fußball, wo ja Red Bull zu Hause ist, haben die dann rund um Leipzig, als sie das aufgebaut haben, vorher in Salzburg, angefangen natürlich im Großraum wirklich zu scouten, und zwar auch schon bei 12, 13, 14-Jährigen. Ist das im Radsport momentan auch der Weg? Bisher, also vor Jahrzehnten war der Weg immer, es gibt eine Tour de l'Avenir und da schaut man, wer der Erste, Zweiter, Dritter, die landen dann bei den finanzkräftigsten Vereinen bzw. Teams. Das ist ja mit Isaac Del Toro, ist auch wieder bei Emirates gelandet, ist ja im Prinzip fast ähnlich jetzt immer noch. Muss man wirklich noch deutlich jünger jetzt ansetzen?
Deutlich jünger würde ich sagen, nein, weil man muss schon da jetzt den Radsport unterscheiden zwischen Fußball, Eishockey oder Skifahren. Das sind drei Sportarten, wo massiv eine technische Komponente drin ist. Im Radsport ist nicht so groß die technische Komponente, sondern das ist eher die Ausdauerleistung das Entscheidende. Und deswegen wäre es jetzt fatal, wenn man jetzt schon 10-Jährige im Radsport scoutet. Das sagt überhaupt noch nichts aus, gell, ob einer ein guter Rennfahrer wird oder ein schlechter Rennfahrer. Aber warten bis zur U23, glaube ich, ist auch der falsche Weg, weil dann bieten 18 Teams der World Tour um die Nadel im Heuhaufen. Man müsste schon früher dran sein. Ich glaube, ein gutes Alter ist so 16, 17, 18. Da sollte man dann schon erkennen. Und da arbeiten wir auch hinter den Linien jetzt, was sind wirklich die Erkennungsmerkmale von einem Top-Talent. Mhm. Ja. Und da ist auch wieder so, wo unser Red Bull sicherlich helfen wird, die Erkennungsmerkmale noch klarer zu definieren, wie sie vielleicht heute sind.
Das ist ja das, was im deutschen Radsport immer beklagt wurde in den letzten Jahren, dass alle Arten von Sichtungen finden immer rund um den Kirchturm statt, in irgendwelchen Innenstädten oder auf einer platten Landstraße, wo sich dann die schon kräftigen Jungs, die Sprintertypen durchsetzen, während Bergflöhe durchs Raster fallen und irgendwann desillusioniert die Sache sein lassen. Da wird's, muss es ja einen ganz anderen Ansatz dann geben, um diese Interessenten unter den Jungs und dann vielleicht auch Mädchen dann irgendwann bei der Stange zu halten und die Talente zu suchen und zu finden.
Ja klar, da, wenn man jetzt halt nach Deutschland blickt, da finden die wenigsten Radrennen im Gebirge oder im Hochgebirge statt, obwohl wir ja schon Hochgebirge hätten. Bergfahrer zu werden in Deutschland ist nicht einfach und Radfahrer zu werden in Deutschland ist auch nicht einfach und es gibt nicht mehr so viel Radrennen wie früher und da gibt es auch Gründe dafür, aber leider Gottes ist es so.
Will da Red Bull auch ansetzen? Etwas jetzt über das Team hinaus, weil das liegt ja, glaube ich, auch ein bisschen in der DNA, dass sie auch die Sportart voranbringen wollen. Also erstmal an sich natürlich mit guten und attraktiven Sportlern, Gesichtern, aber zum anderen natürlich auch in den Sport selbst investieren, dass er noch medial attraktiver wird.
Ja, sicherlich wird man das auch diskutieren, ob es dann da einen Ansatz gibt, muss man sehen. Zumindest sind wir gerade dabei, dass wir mal das, was wir tun, der UCI erklären, den Rennveranstaltern wie den Rennveranstalter der Tour de France erklären. Da werden wir überall mit offenen Armen empfangen aktuell. Also die finden das alles sehr, sehr positiv, dass Red Bull sich jetzt im Straßenradsport engagieren wird. Aber was dann für Konzepte neben dem Team entstehen, das ist alles viel zu früh und ist spekulativ.
Ich denke, die Meldung ist jetzt 4 Monate ungefähr auf dem Markt, dass Red Bull zu Ihnen kommt. Merken Sie eigentlich schon so im alltäglichen Umgang mit Fahrern, mit Managern, dass Sie das Gefühl haben, okay, jetzt ist da ja eine Menge Kohle drin, da können wir ein bisschen mehr verlangen oder ein bisschen mehr fordern?
Genau, und da werden wir Nein sagen.
Aber haben Sie schon festgestellt auch?
Ja, auch teamintern, dass der eine oder andere denkt, ja, jetzt gibt es eine fette Gehaltserhöhung. Nicht nur bei Rennfahrern, weil ja Red Bull jetzt alles bezahlt und genau da wollen wir dagegen wirken. Da werden wir ganz rigoros Nein sagen, weil genau da wollen wir nicht hin. Wir wollen marktgerecht bezahlen, aber wir wollen nicht mehr bezahlen, wie der Markt verlangt und wir wollen mit einem besseren Umfeld glänzen, dass talentierte Rennfahrer sich bei uns besser entwickeln können wie woanders. Das sollte eigentlich das Argument sein und nicht der dickere Scheck.
Wir sind jetzt kurz vorm Giro. Wann sehen wir das neue, also auch optisch gesehen das neue Team? Wie wird das aussehen? Können Sie schon sagen, wie sind die Trikots, die Räder?
Wir werden irgendwann demnächst die Helme zu sehen bekommen. Die Red Bull Helme, das ist ja schon ein Erkennungsmerkmal für Red Bull Teams oder Athleten. Und irgendwann später, höchstwahrscheinlich zur Tour de France, wird es dann auch ein Race Kit geben, wo das Firmenlogo von Red Bull zu sehen ist.
Können Sie schon verraten, welche Farben? Rot, Blau, Weiß, Gelb?
Das müssen wir abwarten, bis es dann schlussendlich ist. Aber es ist nicht ganz so schwer, wenn man sich mal anschaut, wie so die Red Bull Firmenfarben sind.
Die Helme sind dann so ähnlich oder identisch mit dem, was wir schon kennen, von Wort von Art, Thomas Pidcock?
Ja, wie jeder Red Bull-Athlet.
Okay.
Sie aufhat.
Ja. Die Lizenz des Teams bleibt aber deutsch.
Richtig, ja.
Das ist auch in Zukunft so.
Ja, das ist auch so angedacht. Ja. Das ist aber auch dem geschuldet, dass es relativ einfach ist, bei unserem Registrierungsprozess zu wählen, mit welcher Lizenz man fahren will. Aber die deutsche Lizenz hat sich für uns bewährt.
Und der Fokus auf den Fahrern wird auch bei deutschen, österreichischen Fahrern bleiben oder werden Sie da globaler? Ist Ihnen das sozusagen dann auch egal ein
bisschen? Ich würde sagen, wir sind schon sehr global und natürlich sind deutsche oder österreichische Rennfahrer willkommen, aber bei uns zählt der Athlet. Und ich sage es jetzt mal so, wenn wir wählen können zwischen einem sehr guten deutschen Rennfahrer und einem sehr guten kolumbianischen Rennfahrer, dann werden wir vielleicht doch den Deutschen nehmen. Aber ist der Kolumbianer nur eine Nuance besser, dann nehmen wir den Kolumbianer.
Weil wir auch eingangs die Frage gestellt haben, wie profitiert der deutsche Radsport eigentlich davon? Ne? Also wir haben die Nachwuchsteams schon angesprochen, aber Sie sagen ganz klar, wir sind zwar vielleicht auf dem Papier eine deutsche Mannschaft, aber wir haben jetzt nicht mehr den Anspruch, alle besten deutschen Fahrer bei uns zu haben, sondern wir wollen halt insgesamt erfolgreich sein.
Ich glaube aber trotzdem, dass das ein Leitbild sein könnte für den deutschen Radsport. Wir haben uns schon auch, und ich habe ja vorher gesagt, wir werden uns über Erfolge definieren, aber nicht nur. Und wir wollen natürlich inspirieren, Kinder, Jugendliche. Und wäre schön, wenn man heute durch die Hamburger Innenstadt geht und befragt Jugendlichen, wenn die irgendwann mal sagen, ich will Radfahrer bei Red Bull Bora Hansgrohe werden. Das wäre schon ein Ritterschlag für uns, wenn das irgendwann mal so wäre. Und inspirieren wollen wir auf jeden Fall. Und das auch für den deutschen Radsport, da ein Leitbild da ist als Top-Mannschaft. Und wir haben es ja vorher schon gehabt. Wir brauchen eigentlich wieder mehr Radrennen, weil Radrennen ist meiner Meinung nach das Instrument, wie man Kinder an unseren Sport heranführt. Über Rennen, über Dorfrennen, über Kriterien, wo man sagt, wow, heute Abend Radrennen, darf ich da mal mitmachen? Mit einem normalen Fahrrad, da braucht man doch kein Rennrad. Und das war auch für mich persönlich so der Eintritt als Jugendlicher in den Radsport. Und leider Gottes ist der Genehmigungsprozess so kompliziert mittlerweile in Deutschland, dass die Vereine sich echt schwer tun, Radrennen auszurichten. Und wenn man das wieder vereinfachen könnte, dann würde das unserem Sport einen riesigen Impuls geben.
Rein strukturell verändert sich Ihr Job irgendwie oder machen Sie eigentlich das Gleiche wie vorher?
Ich mache aktuell das Gleiche und noch mehr, weil ich bin auch gerade dabei, eben das strukturell alles aufzubauen. Wir werden mehr Leute sein in Zukunft. Das heißt, die Spezialgebiete werden auf mehreren Schultern verlagert. Und ich habe eine übergeordnete Rolle als Geschäftsführer. Und ich bin schon optimistisch, dass ich die auch gut ausüben werde. Aber ich muss auch dann eben mal mehr Leute kontrollieren.
Und die sportliche Hoheit bleibt aber auch bei Ihnen, Rolf Aldag. Also da wird Red Bull keinen Einfluss nehmen irgendwie.
Nee, die sportliche Hoheit verwalten nach wie vor wir. Wir kriegen Unterstützung in dem Performance-Bereich, wo wir uns sehr freuen drüber, weil da Red Bull, das wissen die wenigsten, eine mega Expertise hat. Und natürlich auch werden sie mit Marketing-Power uns helfen. Und da freuen wir uns genauso.
Und kommt da noch jemand von Red Bull, also so ein Performance-Chef, also oder ein Radsport-Chef von Red Bull, wie es beim Fußball ja auch schon gibt?
Ja, natürlich haben sie immer das Recht, aber aktuell ist nichts geplant.
Ändert sich sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen, was jetzt anders werden könnte?
Nee, wir haben über vieles gesprochen. Inhaltlich, glaube ich, schon das Ganze auf den richtigen Weg gebracht. Und es wird sich im Laufe der Zeit sicherlich das eine oder andere noch ändern, wo wir heute noch gar nicht dran denken. Aber für mich war es erstmal wichtig, gleiches Sponsorenportfolio. Wir werden jetzt nicht auf anderen Rädern fahren oder wir nehmen jeden Sponsor mit und das fühlt sich zuerst mal erst ganz gut an. Und wir haben auch schon jetzt durch den Einstieg von Red Bull auch andere Partner noch gewinnen können, deutsche Partner, was uns sehr freut, mit Hugo Boss zum Beispiel, mit der Grenke Bank oder mit Puma. Sind neue Sponsoren auch auf uns aufmerksam geworden.
Dadurch, das ist ja irre, was das für eine Strahlkraft hat.
Ja. Also das in der kurzen Zeit. Ja. Und man sieht aber auch an dem Punkt, dass wir ein attraktives Produkt haben. Das nicht nur seit Corona, sondern auch mit der Netflix-Serie und so weiter, hat der Radsport schon an Strahlkraft gewonnen. Und das Strahlkraft zieht natürlich auch Sponsoren, wo man uns schon freuen drüber.
Ich würde das nochmal kurz erzählen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also, dass Oliver Minzlaff so geflasht war von der Tour, kann ich total nachempfinden. Als ich als Journalist bei der ersten Tour war, ich war früher als Zuschauer auch schon da und auch dann jahrelang nicht, weil ich so ein bisschen das Interesse verloren habe und war 2012 das erste Mal wieder da und ich war so überrascht, wie fett diese Tour ist, wie dieses Event, und das nimmt man so als Außenstehender gar nicht wahr. Man hat gar keine Vorstellung davon, wie groß das alles ist. Also ich kann das total nachvollziehen, dass da jemand nach Frankreich kommt zur Tour und merkt, hoppla, das ist ja doch viel größer, als ich dachte.
Ja, na, also und das ist ja Netflix schon, glaube ich, ein Stück weit gelungen, dass mit ihrer Einstellung, wir müssen hinter die Kulissen der Teams blicken, was geht da ab, was ist da für Strategie und so weiter. Das, glaube ich, hat schon auch das junge Publikum begeistern können und die Live-Schalte übers Rennen ist das eine, aber so die Hintergrundberichte ist das andere. Social Media spielt natürlich eine große Rolle, vor allem um das junge Publikum zu erreichen, und ich glaube, dass wir da wirklich ein Produkt haben, wo noch längst nicht sämtliches Potenzial ausgeschöpft ist und wo unser Sport im Generellen schon noch viel wachsen kann.
Ich bin zum Beispiel vor ein paar Wochen als Wort von Art stürzte, von einem Freund aufmerksam gemacht worden, es sei ein Netflix-Star gestürzt. Ich sage, das ist mir relativ egal, solange es kein, das ist dieser Wort von Art. Es ist also ein Netflix-Star, gar nicht mehr auf diese Idee. Red Bull macht ja da super viel. Sie haben ja mit zum Beispiel auch investiert in Fernsehprogramme, Servus TV zum Beispiel. Gibt es da rund um die Tour de France schon so Ideen, sowas auch?
Ist noch nicht definiert, aber man schaut sich zumindest auf der Seite von Red Bull an.
Dann noch ein Detail, was mir noch vorhin, war mir schon einmal kurz angesprochen, was ja wirklich sehr hilfreich ist, ist dieses Athletic Performance Center, was es gibt, was Red Bull aufgebaut hat in Thalgau, wo ich auch mal vorbeigefahren, ein Monument von Bauwerk. Was sind die Vorteile, das nutzen zu können, ganz konkret?
Es gibt zwei Athlete Performance Center von Red Bull, eins in Thalgau bei Salzburg, das andere in Los Angeles. Und hier hat man eigentlich sämtliche Möglichkeiten, um quasi den Körper indoor zu trainieren, egal für welche Sportart. Das ist natürlich abgestimmt auf diese Sportarten, wo sie sich engagieren. Da ist zum Beispiel natürlich der beste Indoor-Trainer drin jetzt für Radsport, aber da ist auch eine selbst konstruierte Maschine drin, wo G-Kräfte simuliert für Formel-1-Fahrer. Und auch vom Labor her, von allen Tools, was es in der Sportmedizin gibt, ist das Benchmark. Und da ist Red Bull natürlich schon sehr stolz und ist natürlich ein Riesen-Add-on, dass wir uns nicht Expertise von außen immer wieder dazu holen müssen, weil wir als Team haben sie nicht, sondern wir müssten halt dort hingehen, um den Spezialisten A zu treffen und dort den Spezialisten B und hier den Spezialisten C. C ist jetzt meinetwegen auch Mental Health, Sportpsychologie, Das gibt's dort auch. Und das sind alles Tools auf einen engen Raum vereint. Und für jeden, der da besser werden will, ein Paradies. Und ein Spruch von Primoz Roglic, als er das erste Mal dort war, ich zitiere, hier mache ich meine Woche Urlaub.
Ist das so schön da, ja? Immer schön Kaiserschmarrn essen und so, oder?
Nee, Primoz hat gesagt, hier will er mal eine Woche Urlaub machen und mal alles ausprobieren, was es da so an Tools gibt. Ja. Und also ein Paradies für jeden motivierten Ausdauersportler.
Also beim Thema legale Leistungssteigerung so, spielt eigentlich in all diesen Gesprächen, die man dann so führt mit Red Bull, mit Olaf Winzer, fällt da auch das Wort Doping nochmal oder ist das jetzt momentan so weit weg vom Radsport oder muss sowas sogar in Verträge eingearbeitet werden?
Klar, ist es eingearbeitet in Verträgen und mir persönlich ist es auch wichtig, dass man da offen drüber spricht und wir haben eine rabenschwarze Vergangenheit im Radsport und es war 5:12, dass der Radsport die Kurve noch kriegt und der Radsport um die UCI hat dann schon auch das ernst genommen und hat jetzt, meiner Meinung nach ein sehr engmaschiges, wenn nicht das engmaschigste Kontrollsystem im gesamten Ausdauersport installiert. Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin auch Realist, dass es immer wieder schwarze Schafe geben wird, wie zum Beispiel auch, es wird immer Verkehrssünder geben, die alkoholisiert Auto fahren. Die wird es auch immer geben. Und es wird auch, wo es um Ruhm, Ehre und Geld geht im Sport, auch immer Betrüger geben. Und für mich ist es wichtig, dass wir das bekämpfen. Es ist bei uns so vertraglich geregelt, sollte es vom Team organisiert sein, ja, dann bricht das Kartenhaus komplett zusammen. Da stehe ich auch dazu und das kann ich auch Stand heute ausschließen, dass irgendwas manipuliert wird in meinem Team. Und auf der anderen Seite, die Einzelfälle muss man sich eben Fall zu Fall anschauen, aber zum Glück gab es in meiner 23-jährigen Tätigkeit als Manager im Berufsradsport erst einen Fall.
Ja, dann wünschen wir nicht nur dazu alles Gute, sondern auch jetzt, was die nahe Zukunft angeht, mit dem neuen Partner. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein anderes Thema besprechen, Herr Denk. Es gab Anfang April mehrere schwere Stürze im Radsport mit auch prominenten Opfern. Ich glaube, auch dadurch ist es ein großes Thema geworden. Und nach der Baskenlandrundfahrt ist mal wieder so eine neue Sicherheitsdebatte entstanden, bei der es dieses Mal, das ist so mein Gefühl, gar nicht nur darum geht, dass vielleicht die Streckenführung schwierig war, sondern auch, dass die Fahrer selbstkritisch oder einige Fahrer selbstkritisch gesagt haben, wir sind auch schuld mit unserer Fahrweise. Wir sind vielleicht auch zu schnell und wollen vielleicht auch zu viel. Die Rennen werden auch immer schneller. Ich weiß, es ist sehr allgemein, aber wie sehen Sie das alles so?
Fakt ist, es wird mehr gestürzt wie früher. Das würde ich jetzt mal so, ohne eine Statistik mir anzuschauen, aus dem Bauchgefühl würde ich das mal bestätigen. Ich glaube, dass es nicht ein Punkt ist, der dafür verantwortlich gemacht werden kann. Es sind viele Punkte. Angefangen, die Straßen sind nicht mehr so wie früher. Früher haben wir keine Kreisverkehre gehabt, die hat es nur in Frankreich gegeben, aber in Deutschland gab es keine Kreisverkehre, in Italien gab es keine Kreisverkehre, es gab keine Fahrbahnverengungen, es gab keine sogenannten Speedbumps, das gab es alles früher nicht. Und jetzt werden Radrennen, wir müssen ja durch die Städte und Dörfer fahren, aber da gibt es immer wieder solche Verbauungen, um den Autoverkehr in der Geschwindigkeit zu drosseln. Das ist ein Punkt. Dann haben wir immer schnelleres Material. Auf der einen Seite, wir haben vorher darüber gesprochen, Aerodynamik, die unsere Partner investieren, wir als Team investieren, dass wir immer schneller und aerodynamischer werden. Aber es nimmt natürlich auch mehr Fahrt auf das ganze Peloton. Und deswegen ist man auch schneller unterwegs und deswegen wird es, glaube ich, auch gefährlicher. Dann haben wir irre Druck drauf. Jedes Rennen, wo wir fahren, zählt in die Weltrangliste ein und die Weltrangliste entscheidet, ob du 3 Jahre später die World Tour Lizenz bekommst oder nicht. Also das ist wirtschaftlich für die Teams enorm wichtig, bei jedem Rennen möglichst viele Punkte zu holen. Dann gibt es ein Wildcard-System, wo sogenannte Einladungsmannschaften teilnehmen dürfen. Ja, die sind extra motiviert. Ich verstehe ja die Mannschaften, aber die bringen natürlich auch Unruhe in so ein Peloton. Es ist quasi nie Ruhe, weil selbst wenn sich die World Tour einiges heute vielleicht mal einen etwas entspannteren Tag, dann attackieren die Wildcard-Teams, weil das ist ihre Chance, ins Fernsehen zu kommen, für ihre Sponsoren was zu tun. Aber es trägt nicht dazu bei, dass das, sage ich einmal, auch ab und zu ein bisschen entspannter abgeht. Und da könnte man jetzt noch ewig weiter erzählen mit gewissen anderen Punkten. Und schlussendlich wird es dann das sein. Und da bin ich bei Ihnen. Die Rennfahrer entscheiden schlussendlich auch selbst, wie schnell fahren wir am Berg runter, wie schnell fahren wir um die Kurve. Und da wird natürlich auch viel riskiert. Die Verträge sind immer besser dotiert, es geht um immer mehr Geld. Und es gibt halt auch die Typen schmerzfrei, die sagen, Pokal oder Hospital. Ja.
Also alles, was in den letzten Jahren diskutiert wurde, ließ sich irgendwie dann irgendwie auch abstellen, ob es die Sprints waren, angefangen durch diesen Unfall bei der Polenrundfahrt, abschüssige 90 km/h Sprints, okay, kann man flache Straßen wählen. Zu viele Motorräder, Autos im Konvoi, auch dadurch sind Stürze schwerer entstanden, auch das kann man limitieren. Man konnte auch über schwierige Abfahrten, über Polster kann man alles reden, aber jetzt ist man irgendwie ratlos gerade.
Ich glaube, dass man einfach, sage ich mal, sich das schon anschauen muss, auch ernst nehmen muss. Was kann man tun? Aber schlussendlich, glaube ich, kann man tagelang diskutieren. So ganz viel kann man nicht tun. Was man definitiv tun muss und kann, da bin ich bei Ihnen, abschüssige Zielgeraden, gefährliche Kurven, enge Ortsdurchfahrten, speziell auf den letzten Kilometern, muss nicht sein. Gibt es aber immer noch. Gibt es immer noch, wenn ich mal das Eintagesrennen in Depanne anschaue dieses Jahr, wo Pascal Ackermann sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Das war ja ein Harakiri-Einlauf auf die letzten 5 Kilometer. Das muss nicht sein, meiner Meinung nach. Das kann man besser machen. Aber eine Grundsatzfrage, glaube ich, muss man sich schon stellen, wenn man so die spektakulären Bilder des Straßenradsports haben will. Hellen der Landstraße, fahren über 5 Alpenpässe, schöne Bilder aus dem Helikopter, am besten nur die weiß verschneiten Berge im Hintergrund und so weiter. Wenn man das haben will, dann muss man auch ein gewisses Risiko gehen. Wenn man das nicht haben will, weil man nur noch Radrennen auf dem Nürburgring und auf dem Lausitzring und auf dem Sachsenring fahren, wo viel Auslauf ist, wo sicher nichts im Weg steht und so weiter, wo man guten Asphalt hat, das ist auch eine Möglichkeit. Aber die Faszination, glaube ich, geht schon ein Stück weit verloren.
Wir haben hier im Tourfunk vor ein paar Wochen, als es aufkam, über die Idee von Christian Prudhomme gesprochen, gelbe und rote Karten zu verteilen. Ich habe das damals für puren Populismus letztlich umsetzbar bezeichnet. Wie sehen Sie das?
Ja, das könnte man schon einführen, aber da braucht man natürlich auch einen Videobeweis, da braucht man eine extra Jury, die würde es dann schlussendlich bewerten. Aber schauen wir uns mal nur den Sturz an, wo jetzt Roglic, Evenepoel und Vingegaard stürzt. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich da eine gelbe oder rote Karte geben müsste.
Ja. Wout van Aert war an seinem schweren Sturz er selber schuld, dann sieht er auch noch gelb.
Und im Zweifel, aber er hat sich sicherlich auch nicht absichtlich
natürlich
auf den Asphalt gelegt. Und
es sind doch 99% sind doch eigentlich Rennunfälle und sind nicht durch Absicht. Also deswegen.
Ja, also ich sehe es schon auch so, dass die ganz schweren vorsätzlichen Dinge, wo einer vorsätzlich in die Bande gefahren wird oder so, die sind nicht an der Tagesordnung.
Da gibt es aber auch ein Reglement der UCI, ja. Dylan Groenewegen zum Beispiel, jetzt was mir einfällt, der war gesperrt für ein halbes Jahr.
Der war gesperrt,
Reglement gibt es ja schon.
Aber auch er hat es sicherlich nicht vorsätzlich gemacht. Ja, also ich will ihm da, ich war selbst, als ich noch Rennfahrer war, Sprinter, da legt man auch das Hirn schon ein Stück weit zur Seite, wenn es auf die 1000-Meter-Marke geht. Und aber ein Vorsatz, glaube ich, kann man jetzt nur schwer
bleiben noch, wenn man was kann man noch machen abschließend, Airbags, wie im alpinen Skisport, Einheitsreifen, wie Rick Zabel zum Beispiel vorgeschlagen hat.
Schwierig. Also Airbags gibt es ja im alpinen Skisport, die werden ja einsatzbereit und keiner benutzt sie, weil es keiner will. Im Radsport sind sie nicht einsatzbereit, aber jeder wünscht sich ein noch sommerlicheres Trikot, wenn es immer heißer wird. auch eher schwierig umzusetzen. Helmpflicht haben wir schon, hat es ja früher auch nicht gegeben. Ja, es ist, glaube ich, auch nach tagelanger Diskussion nicht einfach, da irgendwelche Maßnahmen zu definieren.
Also geht es so weiter, bis das nächste Mal wieder was passiert? Wahrscheinlich, also wie so oft, ne?
Ja, also wie gesagt, ich, vielleicht sind manche schlauer wie ich, aber ich habe keine Patentlösung.
Herr Denk, herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Danke für den Besuch und euch da draußen danke natürlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Holger Gerska und Moritz Kasserletz sagen Tschüss.
Adios.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.